Dr. Ingfried Hobert, Jahrgang 1960, widmet sich seit seinem 24. Lebensjahr der Erforschung des Heilwissens verschiedener Kulturen. Nach Abschluss seines Medizinstudiums promovierte er zum Doktor der Medizin über Bauchspeicheldrüsenenzyme und Darmerkrankungen. Während seiner vierjährigen Facharztausbildung arbeitete er in Intensivmedizin, Kardiologie, Gastroenterologie, HNO und Chirurgie. Aber sein Ansatz geht weit über die Schulmedizin hinaus. Mittlerweile hat Dr. Hobert in mehr als 35 Ländern Heilern, Naturärzten und Medizinmännern bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut. Mit einem Schatz an Erfahrungen aus über 40 Jahren ärztlicher Praxis nutzt er sein umfangreiches Wissen, um individuelle Lösungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Patienten zu finden. Darüber hinaus ist Dr. Hobert Autor zahlreicher Gesundheitsratgeber sowie Fachbücher. Heute ist er bei mir im Interview. Wir sprechen über den Vagusnerv, ein Thema, das oft unterschätzt wird. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo, Herr Dr. Hobert, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich möchte auch direkt ins Thema einsteigen, weil es ist ein spannendes Thema, was gefühlt wenige auf dem Schirm haben. Es geht um den Vagusnerv. Was ist das eigentlich und warum ist der für die Gesundheit so wichtig?
Naja, der Vagusnerv hat eine besondere Bedeutung, weil er kann uns heute helfen, in dieser übermäßig stressbeladenen Zeit schnell wieder in unsere Mitte zu kommen. Und wenn wir ihn als Verbündeten gewinnen, dann behaupte ich, wir können 10 Jahre länger leben und dabei sehr sinnerfüllt, sehr glücklich und sehr gesund leben. Mhm.
Steigen wir da vielleicht ein bisschen tiefer ein. Ich denke mal, die allermeisten, die hier zuschauen bzw. zuhören, die wissen gar nicht, was ist der Vagusnerv eigentlich? Wo liegt der? Wie kann man den aktivieren? Wann wird er deaktiviert?
Ja, also wir können diesen Vagusnerv, das ist eine Physiologie, die ich bereits im ersten Semester natürlich im Medizinstudium kennengelernt habe, eine Physiologie, die hilft, unser Überleben zu sichern. Das heißt, wir haben ein vegetatives Nervensystem, das in 3 Reaktionsprinzipien auf Herausforderungen reagiert. Das heißt, das erste Prinzip, mit dem wir uns Herausforderungen stellen, ist der Erstarrungszustand. Das ist etwas, was wir in der Entwicklungsgeschichte des Säugetiers heute noch sehen können an der Eidechse. Sie erstarrt, wenn Gefahr im Anmarsch ist. Und das ist ein Mechanismus, den wir auch haben. Das heißt, wir können in den inneren Kollaps, in den inneren Shutdown gehen, indem wir uns in die Krankheit zurückziehen, einfach uns krank melden, einfach durch Krankheitssymptome uns selbst aus dem Verkehr ziehen. Und das ist eine Möglichkeit, mit Herausforderungen umzugehen, sich also sozusagen innerlich in den Todstellreflex zu bewegen. Das ist etwas, was im Stammhirn angelegt ist. Und dann 500 Millionen Jahre später hat sich ein zweites Überlebensprinzip herausgestellt, nämlich Fight and Flight, also kämpfen oder weglaufen. Und das ist etwas, was wir heute sehr gut kennen, wo wir in diesen Triggerwellen immer wieder in Kampfsituationen geraten oder ganz schnell weglaufen oder eben in den sogenannten hinteren Vagus, in dieses alte Prinzip einsteigen, nämlich den Shutdown, die Erstarrung. Und dann hat es nochmal einige Millionen Jahre länger gedauert, bis sich ein dritter Überlebensmechanismus herausgebildet hat. Das ist dann der sogenannte vordere Vagus. So bezeichnen wir ihn, eine Physiologie, die sich entwickelt hat mit dem Ziel, Sicherheit zu finden, Gefahrenmomente so zu scannen, dass wir ihnen aus dem Wege gehen, aber nicht durch Kampf oder Flucht, sondern durch Kooperation, durch soziale Kooperation. Es ist sozusagen ein Sozialnerv, der sich hier herausgebildet hat. Und mit der Entwicklung dieses vorderen Vagusastes, da hat die Menschheit dann begonnen, in der Evolution riesige Sprünge zu machen, weil man erkannt hat, dass man eben gemeinsam in der sozialen Gemeinschaft zum Wohle aller die größten Evolutionssprünge machen kann und dass das dem Überleben mehr Sicherheit gibt als alles andere. Also drei Reaktionsprinzipien, mit denen wir automatisch reflexartig reagieren, noch bevor der Verstand einsetzt, sucht unser autonomes Nervensystem wie ein Radar, scannt es nach Möglichkeiten, Sicherheit zu finden und Gefahr zu vermeiden.
Jetzt hat sich ja die Welt vor allem innerhalb der letzten wenigen Jahrzehnten radikal verändert, gerade was das Thema Stress angeht. Und es ist kaum auch irgendwie zurückzuschrauben. Ich vermute, auch die allerwenigsten würden das wollen. Die Frage ist nur, was könnten wir aktiv für den Ausgleich für diesen permanenten Stresstrigger tun? Was sind die einfachsten drei, vielleicht auch fünf Dinge, von denen man sich eine Sache dann aussucht, um die man konsequent durchzuziehen und zu spüren, wie gut das einem tut?
Ja, das Wichtigste ist die Erkenntnis zu haben, da ist Stress um mich herum und dieser Stress führt dazu, dass ich immer wieder in Defensivmaßnahmen hineinfalle. Also ich gucke immer, dass ich hier noch was muss und da noch muss, dann muss ich lieb und nett sein, muss perfekt sein, muss Verantwortung übernehmen, dass ich erstmal erkenne, das sind heute die Hauptstressoren, diese subtilen Glaubenssätze und Mechanismen, die mich im ständigen Überlebenskampf halten, so dass ich ständig auf Triggerwellen surfe und versuche, hier einigermaßen zu überleben. Und die Entscheidung zu treffen, hey, da gibt's noch etwas wie einen Anker in mir, eine Art Resilienz, an der ich aktiv mitarbeiten kann, indem ich eben meinen Vagusnerv als Verbündeten erkenne und annehme, dann kann ich auch Maßnahmen ergreifen, Tools verwenden, um wieder ja in mir ja mein mentales Immunsystem zu stärken, um resilienter zu sein. Und die wichtigste Maßnahme, die einfachste Maßnahme, das ist das, was uns die Inder schon jetzt seit 60, 70 Jahren hier rüber zwitschern nach Europa, das sind Atemübungen. Und so wie wir auch in der deutschen Sprache den Ausdruck haben, erstmal tief durchatmen, so ist das Sicherste, was uns am schnellsten helfen kann, wieder in unsere Balance, in unsere Mitte zu kommen. Das heißt, was immer uns an Herausforderungen entgegentritt, erstmal 5 tiefe Atemzüge machen und diese bitte immer durch die Nase, warum kann ich vielleicht gleich später nochmal sagen, immer durch die Nase einatmen und dann etwas verlängert durch den Mund ausatmen. Das ist so das Erste, bevor wir den Mund aufmachen sollten, bevor wir in irgendwelche Denk- und Muster hineinsteigen, erstmal tief durchatmen, weil das stärkt unseren Vagusnerv. Und der Vagus, das sollte ich vielleicht nochmal betonen, das ist nicht nur der Dirigent dieses Orchesters der Selbstheilung und Selbstregulation, sondern er hilft uns immer wieder in allen körperlichen Bereichen in die Balance zu kommen. Und dieser Vagus ist sozusagen ausgeschaltet, wenn wir im Adrenalinmodus, im Stressmodus laufen, im Sympathikusmodus. Und der Vagusnerv ist eben auch unser visionäres Nervensystem. Das ist der, der uns hilft, nicht nur in die Herzkohärenz zu kommen, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, sondern der hilft uns auch, neue Gedanken zu denken, über uns hinauszuwachsen. Ohne den Vagusnerv ist ja spirituelle Weiterentwicklung gar nicht möglich, weil wenn er nicht aktiv genug ist, ist das System so sehr gefangen im höher, weiter, schneller, ich überleben jetzt, dass gar kein Raum dafür da ist für die wirkliche spirituelle Entwicklung. Und so ist es sehr wichtig, diesen Vagustonus immer wieder zu aktivieren und die Atmung ist der erste Schritt. Und dann gibt es weitere sogenannte Vagus-Flow-Übungen, mit denen wir dann weiter den Vagus stimulieren können.
Die Atmung ist ja wirklich einfach, weil wir tun es ja ununterbrochen. Vielleicht kann man da ein ganz klein wenig tiefer einsteigen. Mir sind 2 Atemtechniken bekannt, die ich gut finde. Die dritte wäre jetzt die Sie gerade angesprochen haben. Einfach nur mal 5 tiefe Atemzüge durch die Nase und etwas länger durch den Mund ausatmen. Vielleicht, dass man hier auch noch die Brust- und Bauchatmung noch irgendwie ganz kurz einmal thematisiert. Und die 2 anderen, die ich auch für mich selber sehr gerne nutze, ist sogenannte Boxatmung. Das werden Sie kennen, aber ich werde es für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal ganz kurz erklären. Das heißt, man atmet zum Beispiel 5 Sekunden durch die Nase tief ein, dann hält man den Atem 5 Sekunden, dann atmet man 5 Sekunden durch den Mund wieder aus und hält dann wieder die ausgeatmete Position für 5 Sekunden. Also man geht praktisch in so eine Art Box. Das ist die eine Möglichkeit. Vielleicht haben Sie da auch irgendwie Erfahrung, ob die jetzt besonders gut oder vielleicht doch nicht ganz so gut ist und wie man sie verbessern könnte. Und das andere ist, das habe ich kennengelernt bei Huberman, das ist ein sehr interessanter Mensch aus den USA, und der redet von physiologischen Seufzer. Das bedeutet, man nimmt Luft und wenn man am oberen Punkt angelangt ist, macht man noch einmal, also nimmt man nochmal einen extra schnellen Atemzug und dann langsam durch den Mund ausatmen. Das finde ich sehr interessant, weil es eben wohl anscheinend genau diesen Vagusnerv sehr schnell aktivieren soll. Kennen Sie das?
Ja, ich kenne das auch. Wir müssen immer gucken, in was für einer Situation sind wir gerade. Wenn wir in einer Stresssituation sind, dann hecheln wir regelrecht. Mhm. Hecheln heißt, es gehen 400 bis 500 Milliliter Luft rein und raus und wir merken gar nicht, wie oberflächlich wir atmen. Denn in dem Moment, wo wir jetzt einsteigen, zum Beispiel in den bewussten, in den beobachtenden Atem, das heißt, wir gehen nur in die Stille und beobachten unseren Atem, dann wird er automatisch sich ausdehnen und wird ein Volumen von 3,5 bis 4 Liter einnehmen. Und damit trainieren wir das Lungenvolumen, denn wir wissen aus der Anti-Aging-Forschung, kleine Lungenkapazität, kurzes Leben, große Lungenkapazität, langes Leben. Das heißt, wenn es immer es uns gelingt, unsere Atmung wahrzunehmen, dehnt sie sich automatisch auf das Volumen aus, was unser Körper wirklich braucht. Deswegen bin ich ein Fan von dieser beobachtenden Wahrnehmung, denn sie führt dazu, dass wir viel tiefer einatmen. Und wenn wir das gleichzeitig durch die Nase tun, dann haben wir all diese Effekte, die mit der Nasenatmung in Verbindung stehen. Ich habe damals in der Rhinologie gearbeitet, mal ein halbes Jahr in meiner 5-jährigen Krankenhauszeit gehörte da ein halbes Jahr dazu. Mhm. Damals war keinem der dortigen Altenhain-Ohrhasen wirklich bekannt, welche Funktion die Nase eigentlich hat. Und noch bis heute ist das kaum einem bewusst, dass wenn wir zum Beispiel durch die Nase atmen, wir 20% mehr Sauerstoffmoleküle andocken lassen an die roten Blutkörperchen. Etwas, was nicht passiert, wenn wir durch den Mund atmen. Wir setzen durch die sogenannten Synthetasen und durch die Turbinaten in der Nase, setzen wir Hormone frei, die dazu führen, dass der Blutdruck gesenkt wird, dass die Hirndurchblutung verbessert wird, dass Entzündungsprozesse eingedämmt werden. Und wir stabilisieren natürlich den Vagusnerv. Das ist etwas, was wir in jeder Situation tun können. Ich beobachte, dass wenn wir im Stress sind und in dieser Boxatmung, die finde ich auch gut in einer normalen Situation, gar keine Frage, aber wenn wir im Stress sind und in diesem Stress nochmal die Luft für 5 Sekunden anhalten, hat der Körper für einen kleinen Moment kriegt er den Aspekt, oh je, die Luft bleibt weg. Das heißt, es wird ein kleiner Mikrostressor ausgesetzt, der in dem Moment sich auf den Stress, den wir sowieso schon haben, noch oben drauf setzen würde. Und so würde ich diese Boxatmung immer dann empfehlen, wenn jemand auch eher in einer Langeweile, in einer gewissen Trägheit ist und wieder in Aktion kommen will. Dann sind diese kleinen Mikrostressoren sehr hilfreich fürs System. Und deswegen kommt es immer darauf an, in welcher Situation ist man so gerade, um dann die Atmung entsprechend dem anzupassen oder die Atemübung anzupassen. Aber gerade diese Nasenatmung, die ist einfach extrem wichtig. Es kommt ja dazu, dass wir, die Nase ist natürlich besser als jede Maske, die es gibt. Die Filterung dessen, was wir durch die Nase wegfiltern von diesen 100.000 Bakterien und Viren, die kommen, die dann in den Schleim transportiert werden, dann über den Schleim in den Magen und dann durch die Magensäure abgetötet werden. Diese Filterfunktion, diese Anwärmfunktion, diese Anfeuchtungsfunktion, die fällt natürlich völlig weg, wenn wir Viren zum Beispiel, wie wir es ja vor einigen Jahren erlebt haben, direkt auf Lunge einatmen über den Mund und gerade auch nachts ja einatmen. Und von daher möchte ich immer wieder betonen, wie wichtig auch die Nasenatmung ist, um das Immunsystem zu stärken, weil die Viren müssen Kontakt zu den Schleimhäuten haben, damit wir rechtzeitig die C-Zellen, all diese Abwehrstoffe produzieren können, was alles komplett ausfällt, wenn wir nur durch den Mund atmen. Und das ist etwas, wo ich dann auch das Mundtapen empfehle. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, vielleicht auch eine Randnotiz hier. Das ist auch das, was mich persönlich an dieser C-Impfung unter anderem immer gestört hat, dass man etwas direkt in den Körper injiziert und auch nur am Bruchteil von diesem potenziellen Virus. Und was mir auffällt, dass mittlerweile darf man ja ein klein wenig offener darüber sprechen, dass vor allem auch die Menschen, die eben dann geimpft worden sind, dass die interessanterweise erst danach auch die SARS-CoV-2-Infektion, die Corona, den Krankheitsausbruch bekamen und auch teilweise sehr heftig. Ja, wenn das Virus nämlich nicht auf die Schleimhaut auftrifft, damit es dort die erste und wichtigste Immunreaktion veranlasst, und der Körper eben dann möglicherweise irritiert ist durch das, was im Körper passiert, weil eben da nur ein Bruchstück von einem Virus letztendlich hergestellt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass dann, wenn das echte Virus auf die Schleimhaut trifft, der Körper gar nicht schnell genug angreift. Das passt jetzt nicht ganz so optimal zum Thema, aber es beschreibt nochmal die Wichtigkeit, das, was Sie gerade gesagt haben, wie wichtig die Nasenatmung ist, damit eben dieser Schleimhautkontakt auch stattfindet.
Ja, also ich habe die 2 Jahre keine Maske getragen, ganz bewusst, auch um dem Patienten deutlich zu machen, dass wir alles in uns haben. Wir brauchen nichts von außen und ich habe keine Krankheit bekommen.
Ja, ich auch nicht.
Ja, sehr gut. Und es war wichtig in der Zeit, den Menschen Mut zu machen, dass sie auf ihr Herz hören und für sich ein Gefühl haben, was ist hier Wahrheit, was ist Täuschung. Mhm. Denn egal wie lang der weiße Kittel eines Arztes auch sein möge, nicht, der innere Arzt, die innere Intuition, die innere Weisheit, das innere Gefühl für das, was gerade passiert, sollte immer der Maßstab aller Dinge sein. Mhm.
Ja, und dann sind wir genau wieder beim Thema Stress, weil wenn eben Stress verursacht wird, und jetzt bleiben wir einfach mal in der Situation der Corona-Hochzeit, da wurde ja auch permanent Stress erzeugt, auch über die Medien. Und wenn wir gestresst sind, dann habe ich das Gefühl, dann verlassen wir uns nicht mehr auf unsere Intuition, die geht komplett verloren, sondern wir suchen dann nach dem oder der, die uns eben dann Anweisungen geben, wie wir uns jetzt in dieser gestressten Situation verhalten sollen. Und da sind wir wieder beim Thema, je entspannter wir mit uns selbst sind, und da kommt der Vagusnerv wieder ins Spiel, desto klarer können wir auch denken. Oder vielleicht anders gefragt an Sie als Experte für dieses Thema Vagusnerv: Wenn wir gestresst sind, dann verlieren wir den Kontakt zur Souveränität beziehungsweise in das logische Denken. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Sie sprechen mir aus der Seele. Es ist so, dass ich seit 2018 in meiner Praxis am Stein oder Meer mit verschiedenen Stress-EKGs arbeite. Ich war auch 2 Jahre in der Kardiologie, deswegen ist mir dieses Thema besonders nahe. Und mit diesen Stress-EKGs kann man den Vagustonus messen und den Sympathikustonus. Also wie stark steht ein Mensch unter Anspannung, unter Stress, und wie stark ist sein Entspannungsnervensystem aktiv. Und da ich aus der traditionellen chinesischen und tibetischen Medizin komme und die Pulsdiagnose seit über 30 Jahren mein Haupttool ist, so bin ich natürlich begeistert davon, mit Labormaßnahmen, mit moderner Laboranalytik und mit modernen EKGs auch all das immer wieder zu messen, was uns die alten Traditionen schon seit vielen, vielen hundert, ja tausend Jahren der Schatzkiste der Weltmedizin sozusagen beigetragen haben, das jetzt auch auf den Prüfstand zu stellen, was Heilpflanzen anbegeht, aber auch was die Diagnostik anbegeht. Und dieses Stress-EKG bringt jetzt hervor, ganz deutlich, welche Übungen, welche Atemübungen den Vagustonus hochfahren und welche Atemübungen und welche Körperübungen auch in der Lage sind, den Sympathikus runterzufahren, und das innerhalb von 2 Minuten. Und da sehen wir, dass in dem Moment, wo der Vagustonus eine gewisse Höhe erreicht, der Mensch immer mehr in die Herzkohärenz kommt. Das bedeutet, dass ab einem Gefühl von starkem Vagustonus ein zunehmendes Gefühl von innerer Sicherheit entsteht, von einer inneren Verankerung. Und ich nenne es die Triologie des Vagusnervs oder des Vagusprinzips. Das bedeutet, dass umso mehr sich dieses Gefühl von Sicherheit in mir ausbreitet, also ich diesen inneren Anker stabilisiere, umso mehr öffnet sich die Pforte zur Herzkohärenz. Das bedeutet Herzensweisheit, erfahrenes Herzenswissen aus tiefen Strukturen in mir, vielleicht sogar auch über Generationen zurück oder vielleicht auch in Verbindung mit etwas Größeren, fließt mehr und mehr in meine Wahrnehmungs-, Gefühls- und Gedankenprozesse mit ein. Und ich bin mehr ausgerichtet auf dieses Vagusprinzip, heißt, meine Entscheidungen gehen mehr in Richtung zum höchsten Wohle aller. Mhm. Nicht? Und nicht ich überleben jetzt. Und umso mehr sich diese Sicherheit ausprägt, umso mehr sich das Herz öffnet, umso intuitiver, umso verbundener bin ich und treffe damit klare Entscheidungen, die zum höchsten Wohle aller sind. Und das wiederum beruhigt den Geist. Und mit diesem beruhigten Geist kann ich ihn jetzt neu ausrichten auf meine Potenzialentfaltung, auf die Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, die beste Version von mir in die Sichtbarkeit zu bringen. Nicht? Das heißt, so wie man auf der einen Seite abgelenkt ist, nach dem Spruch Angst macht dumm, so ist man genau, wie Sie es eben richtig gesagt haben, umso mehr man im Stress, in der Angst ist, umso froher ist das System, wenn es eine Mutter Merkel und einen Vater Staat gibt, von dem man glaubt, sie meinen es gut mit ihm und würden einen in Sicherheit wiegen. Das ist die eine Seite, aber umso mehr man in der Vaguspräsenz ist, umso mehr merkt man, die Sicherheit kann ich nur in mir finden. Und hier kriege ich ein immer feineres Gefühl, wo hier große Spiele gespielt werden und wo ich wirklich bei mir bin und meine Wahrheit für mich so wahrnehme und erkenne und dann auch lebe.
Zurück zum Vagusnerv. Wenn wir uns selber einmal reflektieren, woran merken wir, dass der Vagusnerv einfach nicht aktiv genug ist? Das gibt er nicht an oder aus, das ist ein ganz fließender Übergang, das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwerer, selbstverständlich, aber vielleicht gibt es irgendwie klare Anzeichen, jetzt ist er regelrecht ausgeschaltet.
Ja, wir müssen noch mal kurz auf die Entwicklungsgeschichte eingehen, dann wird das sofort verständlich. Sympathikus-Tonus aktivieren heißt, es ist eine Gefahr, es raschelt im Busch, der Sägezahntiger könnte rausspringen und in dem Moment Adrenalinausschüttung, Puls geht hoch, Blutdruck geht hoch, Muskeln spannen sich an, der Zucker wird verstärkt ausgeschieden, Cholesterin wird verstärkt ausgeschieden, also der Körper wird maximal kampfbereit gemacht. Und im nächsten Moment wird alles runtergefahren, was jetzt nicht gebraucht wird. Und das ist Schlaf, das ist Verdauung, das ist Sexualität und das ist aber auch visionäres Denken und Fühlen. Auch Empathie wird runtergefahren. Nicht? Die Empathie für die Kinder des Sägezahntigers, die vielleicht Hunger haben, lässt nach, genauso wie für vieles andere. Das heißt, wenn der Vagusnerv runtergefahren ist, haben wir Verdauungsstörungen, wir haben Schlafstörungen, wir fühlen uns nicht wieder in die Mitte gebracht und haben das Gefühl, ich bin nicht in meiner Kraft, nicht in meinem Gleichgewicht, nicht in meiner Balance. Und das, was die Mitte, diesen inneren Anker natürlich am meisten stärkt und dann, woran wir, und das ist ja Ihre Frage, am deutlichsten sehen können, dass etwas nicht funktioniert, dass der Vagusnerv nicht gut funktioniert, sind eben diese Schlafstörungen, die Antriebslosigkeit, aber jetzt kommt unsere Darmsituation. Nicht? Der Darm ist unser Anti-Aging-Schlüsselorgan Nummer 2 nach Herz und Lunge. Hier entscheidet sich, wie lange wir auch auf diesem Planeten verweilen dürfen und wie klar wir auf diesem Planeten leben können. Der Darm ist wie ein Transzendenzorgan. Ich sage immer, wenn der Darm verschleimt ist, dann können wir uns einen Wolf meditieren. Wir werden über ein gewisses Niveau niemals hinauskommen. Es geht einfach nicht. Schon gar nicht, wenn wir Tiere aus der Massentierhaltung, uns mit diesen ganzen Todes- und Stresshormonen da vollgefressen haben, dann wird das nichts mit Weiterentwicklung und mit Meditation, mit bester Version. Das können wir dann vergessen. Also am Darm sehen wir sehr gut, wie stabil wir in uns verankert sind und ob es uns wirklich wichtig ist, dieses Organ zu hegen und zu pflegen, damit wir dann auch wacher, klarer und, wie Sie eben sagten, vor allem souveräner diesen Herausforderungen entgegentreten können.
Wir sind umgeben von großen Herausforderungen, sei es auf der Metaebene, gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, aber eben auch im Mikrokosmos der Familie. Und ich als Familienvater mit zwei Kindern, meine Tochter, die kommt jetzt in die Pubertät, der Kleine, der wird jetzt auch bald 10 Jahre alt, da ist wirklich Anspannung auch innerhalb der Familie. Und das kriegt man nicht mit Logik gelöst. Gibt es da vielleicht irgendeinen Tipp, wie man damit umgehen kann? Ich spiele so in die Richtung, dass wir häufig heutzutage, das gilt bestimmt nicht für alle Eltern, aber ich nehme mich da einfach mit rein, meine Frau und mich, dass wir auch zu angespannt sind in Bezug auf die Entwicklung der Kinder. Die müssen leisten, das ist eine Leistungsgesellschaft, die müssen dies und jenes tun. Vielleicht gibt es da irgendwie so eine Art Generaltipp, der durchaus helfen könnte. Ich bin gespannt.
Ja, ich habe ja auch zwei Töchter, die zweite ist auch gerade in der Pubertät und die ist als Skorpionmädchen, ist die sehr, sehr wach und klar aufgestellt und da habe ich bewusst, gehe ich so damit um, dass ich ihr überhaupt nicht reinrede, weil wenn immer wir Kinder, wie Gerald Hüther ja immer so schön sagt, als Objekte behandeln, im Sinne von du musst und du solltest und mach dies und mach das, das geht sowas von nach hinten los und damit ziehen wir genau die Generation ran, die wir gar nicht haben wollen. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich auch nicht in der Form verwöhnen, dass wir immer wieder fragen, möchtest du heute dies haben, möchtest du das haben, möchtest du das haben oder möchtest du das noch dazu haben. Wir sollten ihnen zutrauen, dass sie selbst Worte und Sprache finden und sich selbst ausdrücken mit dem, was ihnen am Herzen liegt, was ihnen wichtig ist. Aber wir können gleichzeitig klare Rahmen setzen, in denen sie sich bewegen dürfen, aber vor allem ihnen Respekt und Wertschätzung geben und gewaltfreie Kommunikation, das Spiegeln dessen, was sie sagen, dass sie das Gefühl haben, hey, ich sehe dich, ich höre dich. Und ich wiederhole, was du gerade gesagt hast, also in Gedanken, ich wiederhole das und spreche das nochmal aus, damit ich zu erkennen gebe, dass ich dich gehört habe. Weil umso lauter ein Kind auf sich aufmerksam macht, sei es durch Schreien, sei es durch lautes Sprechen, sei es durch Ranzen in die Ecke knallen, ist immer nur das Zeichen dahinter, ich muss laut sein, weil ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört. Und das ist etwas, was wir alle trainieren dürfen, das fällt mir mal leichter und mal auch sehr schwer. Da sind wir Menschen alle sehr ulkig in der Art und Weise, wie wir manchmal sehr mit uns in Verbindung sind und dann wieder meilenweit von uns entfernt sind. Und wir sollten darauf achten, dass wir unseren eigenen Frust niemals auf die Kinder übertragen. Nicht? Wenn ihre Tochter sagt, Mensch, 4 + 4 = 9, in dem Moment, wo ich jetzt explodiere, dann bringe ich ja nur meine eigene Thematik mit ins Thema ein, anstatt hier liebevoll und sachlich zu bleiben. Nicht? Also wir brauchen hier eine sehr starke Wachsamkeit und eine gute innere Herzanbindung, so dass wir in dem Moment nicht ungerecht sind und dieses andere Wesen wirklich als ein Subjekt sehen, als ein Geschenk, ein wertvolles Wesen, das ist, wo es sich lohnt, sich drum zu kümmern.
Ich würde gern nochmal zum Schluss über das Thema Schlaf sprechen. So viele Menschen leiden unter Schlafproblemen. Und das hat natürlich auch genau damit zu tun, über das wir jetzt die ganze Zeit schon sprechen, beziehungsweise Sie, nämlich mit einem nicht mehr richtig gut ausgeglichenen Vagusnerv. Und vielleicht in aller Kürze der Sympathikus, das ist irgendwie ein missglücktes Wort, wie ich finde, weil Sympathikus hört sich an wie sympathisch und das ist natürlich auch überlebenswichtig, das ist praktisch der aktive Teil unseres autonomen Nervensystems, aber der ist eben dauergetriggert durch den ganzen Stress, den wir links und rechts und um uns herum haben. Den Vagusnerv vor allem auf die Nacht zu aktivieren, das ist bestimmt ein Gamechanger in Bezug auf die Schlafqualität. Gibt es irgendeine Art Ritual, wo Sie die Erfahrung gemacht haben, das klappt bei fast jeder oder bei jedem, was man abends machen könnte, um besser in den Schlaf und auch durchschlafen zu können?
Ja, also es sind erstmal die Rahmenbedingungen. Es darf nicht zu kalt, nicht zu warm sein, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Also die Rahmenbedingungen sollten natürlich stimmen. Und das Zweite ist, dass man keinen Elektrosmog im Schlafzimmer hat. Das ist für die Rahmenbedingungen auch wichtig. Also das Handy darf auf keinen Fall im Schlafzimmer geladen werden. Das muss man immer wieder sagen. Die Messungen, die ich da gesehen habe, die sind einfach unglaublich. Es ist wirklich ein Drama, was mit unserem System passiert, wenn das Handy im Schlafzimmer liegt, wenn wir mit Handy einschlafen, mit Handy aufwachen, es dann vielleicht noch am Ladegerät ist. Das glaubt man erst, wenn man das gesehen hat, wenn die Geräte ausschlagen.
Und es kommt bestimmt sofort die Nachfrage, auch im Flugmodus.
Ja, natürlich auch im Flugmodus. Ja.
Also Laden ist klar im Flugmodus, weil das ist ja egal, ob an oder aus. Aber in Bezug, ob das Handy im Flugmodus neben dem Bett liegt, aber nicht geladen wird, dann ist es doch eigentlich aus, oder?
Ja, also ich würde sagen, Flugmodus wäre okay, wenn es nicht geladen wird. Und es muss genau eine Armlänge vom Kopf entfernt sein.
Okay.
Wenn das gewährleistet ist, dann ist schon mal das Schlimmste weg. Da hast du schon recht, das kann man so sagen.
Ja,
das Gleiche gilt dann natürlich für die anderen Telefone.
Und dann eben auch diese Wecker, die noch an den Strom angeschlossen sind, wo ein Trafo drin ist. Also ich verwende schon sehr, sehr lange nur einen batteriebetriebenen Wecker. Und da ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, dass man die Uhrzeit von sich wegdreht. Oder zumindest diesen Wecker aus hat. Es gibt ja auch bei einigen Weckern die Möglichkeit, das ganz schwach im Hintergrundbeleuchtung oder eben aus. Weil die Gefahr ist immer dann, wenn man aufwacht und guckt auf den Wecker, oh Gott, es ist 3.12 Uhr, jetzt schlafe ich nicht mehr ein. Das ist ein unnötiger Stress, den man total einfach ausschalten kann.
Absolut, absolut. Das wären so die Anfangsdinge. Und dann wieder würde ich das Atmen unbedingt erwähnen, dieses lange durch die Nase einatmen, lange durch den Mund ausatmen oder auch durch die Nase ausatmen, um das Zwerchfell dadurch zu trainieren. Das ist auch immer sehr gut. Und wäre gerne mit Mantren, ich habe hier ein Buch über Mantramedizin geschrieben, da sind die heilsamsten Mantren drin. Da sind einige auch dabei, die man gut zum Einschlafen nehmen kann, obwohl sie eigentlich zum Meditieren da sind. Aber wenn man Schlafstörungen hat und dann ein ganz einfaches Mantra im Kreise dreht, dann hat das eine Auswirkung. Das ist ein Fund, was dann so an Energie in den Körper kommt, also an Loslassenergie, so würde ich es nennen. Es geht ja darum, loszulassen und ein Gefühl von Sicherheit einfließen zu lassen. Umso stärker dieses Gefühl von Sicherheit ist, umso leichter können wir loslassen und in die Tiefe des Schlafes finden. Und die Atmung hilft uns da unglaublich. Ich sage immer bis 4 zählen beim Einatmen, bis 7 zählen beim Ausatmen oder auch 3, 8. Dann aktivieren wir den Vagusnerv maximal, um damit schnell in die Tiefe des Schlafes zu kommen. Und wer jetzt Probleme hat mit Schlafapnoe, mit Atemaussetzern nachts, wer Probleme mit Schnarchen hat, kann ich nur empfehlen, Maustaping. Ne? Dieses Maustaping ist einfach unfassbar.
Also Mund zukleben.
Mund zukleben. Man kann da einfache weiße Pflaster nehmen, man kann aber auch aufwendige gute Tapes kaufen, die man auch auf die Nase setzt, dann gehen die Nasenflügel noch ein bisschen auf.
Darf ich hier einmal ganz kurz rein, weil tatsächlich habe ich die bei mir schon liegen, ich habe sie bisher noch nicht getestet. Meine Frage an Sie, weil wir eben so viel über das Thema Atmen gesprochen haben, haben Sie damit Erfahrung mit diesen Nasenflügelpflaster?
Ja, ich hatte vor kurzem auch die Situation, dass ich auch eine spezielle Situation, kriegte ich plötzlich einen Schnupfen und die Nase war verstopft. Ich habe seit Jahren, ich glaube, meinen letzten Schnupfen vor der C-Krankheit gehabt. Und da war ich erstaunt, wie zu die Nase war. Und nachdem ich dieses Nasentape drauf machte, ging die Nasenflügel hoch und ich konnte sofort Luft bekommen. Unglaublich, das erzählt einem kein Mensch, dass es so etwas gibt. Das ist wirklich
toll. Das ist so spannend, weil das darf jeder gern einmal versuchen. Ein guter Freund hat mich genau darauf aufmerksam gemacht mit einem super einfachen, sehr imposanten Test. Wenn man das Podcast-Folge hört, muss man jetzt einfach der Anweisung folgen. Man nimmt praktisch die zwei Zeigefinger und geht auf den Nasenrücken und zieht den praktisch so nach außen, links und rechts. Und wenn man jetzt atmet im Vergleich ohne dieses nach draußen ziehen, das ist ein Riesenunterschied. Also es ist wirklich interessant, dass man plötzlich viel,
auch wenn die Nase wird so groß. Genau, also es ist wirklich toll, was dann geht. Und die großen Studien aus Amerika, dort ist es der Hype schlechthin, dieses Maustaping, zeigen, dass also man von 50 Schlafapnoe-Phasen auf null runterkommt.
Wow.
Das heißt, das ganze Schlafapnoe-Thema, das ganze Schnarchthema geht zu 99% weg innerhalb von 2-3 Wochen. Es braucht nur den Mut, darauf zu vertrauen, dass die Nase, die hat einen Grund, die hat einen Sinn, dass wir sie bekommen haben. In der Bibel heißt es ja, als Gott den Atem den Menschen einblies, hatte ihn durch die Nase eingeblasen. Und in allen großen Kulturen, auch gerade in Tibet, in China, wird das die Nase als das Tor zum Himmel bezeichnet. Und das eben auch aus gutem Grunde. Und wir können durch diese Nasenatmung, wenn wir all diese Faktoren berücksichtigen, kann man wirklich diese Aussage treffen, auch wenn sie es abenteuerlich anhört, wer übt durch die Nase zu atmen, der lebt 10 Jahre länger.
Das ist meine Aussage.
Das ist ein echtes Fund. Und wenn wir ein andermal noch über Silent Inflammation sprechen, werde ich das nochmal genau erklären, wie das zusammenhängt. Und wir müssen immer dran denken, durch die verschleimte, die katastrophale lebensfeindliche Ernährung, die den meisten von uns, wo sich die meisten von uns dran gewöhnt haben, ist die Nase so verschleimt, dass keiner mehr Lust hat, durch die Nase zu atmen, weil es einfach zu anstrengend ist. Und da wir alle gerne den bequemeren Weg gehen, ist Nasenatmung völlig out. Und alles, was nicht gebraucht wird, bildet sich zurück. Und wenn die Nasenlöcher immer kleiner, immer schmaler werden, hat man noch weniger Lust zu atmen. Und man hat bei Kindern sogar gesehen, dass dann der Kiefer nach oben wandert. Gerade Kinder, die kaum noch Ballaststoffe essen, kaum noch kauen, verändert sich nochmal das Innenleben der Nase zum Negativen. Und die haben noch weniger Lust und auch weniger Möglichkeiten, durch die Nase zu atmen. Und das Thema Nasenatmung, das wird uns noch viel begleiten. Und wir müssen die Nasenatmung trainieren, weil was nicht gebraucht wird, bildet sich zurück. Und wenn wir gar nicht mehr durch die Nase atmen, sie auch nur noch verschleimt ist, dann wird das nichts mit einem langen Leben.
Wenn wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen, dann ist es also so, dass die Atmung maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass der Vagusnerv uns aktiviert wird. Und weil wir eben nachts zwischen 6 und 9 Stunden schlafen, irgendwo dazwischen drin und eben da natürlich auch weiter geatmet wird, ist es umso wichtiger, dass wir gerade nachts diese Stressoren runterbekommen. Eine Schlafapnoe ist deshalb, auch deshalb und aus mehreren anderen Gründen, katastrophal langfristig gesehen. Und das wäre eine ganz klare Handlungsaufforderung an die, die wissen, ich schlafe nachts nicht gut, dieses Mouth-Taping, also den Mund zukleben mit irgendeinem Klebeband. Und ich weiß, das hört sich am Anfang erstmal völlig verrückt an und fühlt sich auch vielleicht sehr seltsam an, aber einfach mal tun. Zukleben und dann eben vielleicht noch als Unterstützung dieses Nasenpflaster besorgen, was die Nase so ein bisschen auseinanderzieht. Und da kann es schon alleine dadurch sein, dass man einen deutlich erholsameren Schlaf hat und das wiederum sich auf die Gesundheit des Vagusnerv auswirkt.
Absolut. Wir können gerne noch eine zweite Übung machen. Es gibt das Ausstreichen des Vagusnervs, indem man einfach so um die Augen herum streicht. Das sind Teile des Faziales, des Gesichtsnerven, die auch Vagus assoziiert sind. Und wenn wir jetzt tief durch die Nase ein- und ausatmen, können wir so durchs Gesicht streichen. Und das ist fast die Streichebewegung, die eine Mutter macht, wenn sie ihrem Kind durchs Gesicht streicht. Das hat etwas Beruhigendes. Wenn man das 1 Minute macht, fängt man sogar an zu gähnen. Mhm. Und wir können außerdem auch hier, wo das Kiefergelenk ist, diesen Muskel können wir massieren. Das ist ein ganz besonderer Muskel, der das Kiefergelenk in Bewegung hält. Und genau hier entsteht das nächtliche Zähneknirschen, um das gleich auch noch mit zu besprechen. Hier ist all die Wut unseres Lebens, all das Runtergeschluckte, wenn wir so viel Ja sagen oder eigentlich Nein machen, gute Miene machen zum besonderen Spiel, gar nicht der sind, der wir sein könnten, weil wir ständig runterschlucken müssen, dann staut sich das auf und es sammelt sich nicht nur im Nackenbereich, sondern gerade hier in diesem Bereich. Und hier teilt sich auch ein bestimmter Bereich des Vagusnervs. Und diesen Punkt mehrere Minuten am Tag zu massieren, gehört auch zu diesen Vagusflow-Übungen, wo wir den Vagus stabilisieren können, indem wir auf der anderen Seite den Druck, den Sympathikusdruck ablassen können. Und ich sprach eben von den Mantren, auch hier das Summen, nicht? Das aktiviert den Glossopharyngeus. Das ist auch ein Vagus-assoziierter Nervenast, der hier unten zu den Stimmbändern geht. Also auch das Om-Summen, wie wir es ja aus den vielen Mantra-Meditationen kennen, auch das Summen, das Brummen, oder einfach nur zu brummen, Das hat man jetzt festgestellt. Auch das habe ich in dem Stress-EKG bei mir in Steinhude festgestellt. Auch das aktiviert den Vagustonus. Und all diese Übungen, von denen ich erzähle, ich habe jetzt über 4.500 EKGs gemacht, gespeichert. Das ist ein richtiges Fund. Dazu kommen 40 Jahre Arzterfahrung. Aber das, was ich dort gemessen habe, das ist wirklich erstaunlich, weil das heißt, jeder hat alles in sich, was er braucht. Wir müssen diese Tools oder wir dürfen diese Tools in Anwendung bringen, um immer wieder unsere Balance zu stabilisieren.
Großartig. Wer noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte in diese spannenden Themen, wie kann man zu Ihnen Kontakt aufnehmen?
Oh.
Also haben Sie eine Homepage? Gibt es ein Buch, was Sie ganz speziell für genau diese Thematik von sich empfehlen möchten?
Ja, also meine Homepage www.drhobert.de, die Akademie Ethnomed www.ethnomed.de. Hier gibt es eine Vagus-Challenge, das heißt ein 28 Tage Vagus-stabilisierendes Programm. Das ist etwas, wo wir wo viele tausend Menschen schon teilgenommen haben. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind einfach unglaublich, wie wir hierdurch die Herzkohärenz steigern können. Und in meinem letzten Buch, die Ethno-Health-Apotheke, da beschreibe ich die besten Rezepturen aus der Schatzkiste der Weltmedizin, eine neue Form von Hochdosis-Naturmedizin, vor allem aus China, aus Tibet, die uns ebenfalls helfen kann, den inneren Anker zu stabilisieren, wacher und klarer zu sein. Denn Krankheit beginnt da, wo die Unklarheit, wo der Nebel überhand nimmt und wir Entscheidungen treffen, die nicht mehr uns nähren, sondern eher gegen uns gerichtet sind. Und das ist die große Herausforderung der Zukunft, dass wir hier wacher und klarer, wie Sie eben sagten, souveräner, vor allem souveräner, gut verankert, diesen Herausforderungen entgegentreten, damit, wenn die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird und die Regierung sich wieder Neues einfallen lässt, dass wir da sehr wach sind und sehr souverän aufgestellt sind.
In uns ruhen und Sicherheit spüren, die wir nicht draußen finden, sondern ausschließlich in uns drin. Ich werde natürlich auch diese gerade eben erwähnten, das Buch und diese Homepages in die Shownotes bzw. in die YouTube-Videobeschreibung reinverlinken, dass man einfach draufklicken kann und dorthin zu Ihnen gelangen kann. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich fand das ein sehr spannendes Gespräch, weil es ist ein Thema, was gar nicht so wirklich häufig angesprochen wird. Alle wissen Bescheid über Proteine, Vitamine, Omega-3-Index und vielleicht Vitamin D. Aber das ist ein Thema, da geht es einfach um die Grundlage, die uns schon seit Hunderten von tausenden Jahren begleitet. Nämlich den Vagusnerv eben auch mal wieder so zuzulassen.
Absolut.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.